Folge 127. Herzlich willkommen beim Unschlagbar Ehrlich Podcast. Profiboxer Hovig Grigorian.
Hallo, hallo.
Es ist echt lustig, weil ich habe schon ein paar Artikel über dich schreiben dürfen. Aber wir haben noch nie eigentlich so richtig persönlich geredet.
Gar nicht.
Deswegen halt das erste Mal und wir sind da in dem Gym. Wen kennt das Gym da überhaupt? Lions Fight Club.
Das Gym habe ich mit meinem Management vor 2 Jahren eröffnet.
Ja.
Und hier finden Boxkurse statt. Und ich leite auch da teilweise die Stunden.
Cool.
Und ich bereite mich hier, wenn ich in Wien bin, auf die Kämpfe vor.
Ja. Es ist ein kleines, sehr feines Gym. Hat alles, was man braucht.
Alles für einen Profisportler, dass er sich für den Kampf vorbereiten kann.
Ist natürlich im Keller. Wie alle Gyms.
Oldschool.
Ja, sehr oldschool. Schwarz, echt schön. Es hat wirklich alle wichtigen Geräte da.
Ja, wir haben geschaut, dass wir jedes Equipment hier haben, was ich für die Vorbereitung, für die Kämpfe gebrauchen kann. Und dementsprechend wurde das Gym halt auch eingerichtet.
Wieso hast du dich für die Farben Schwarz-Gold entschieden? Es schaut fancy aus.
Das war jetzt nicht nur meine Entscheidung. Wir haben uns im Team zusammengesetzt, haben geschaut, welche Farben so für ein Gym reinpassen, wo ich mich wohlfühle, wo das Team sich präsentiert. Und da haben wir genommen Schwarz-Gold, sind Farben, die mir gefallen sind. So ist auch mein Wettkampftrikot in Farbe Schwarz-Gold. Ja. Und bei uns ist der Löwe das Logo, das Zeichen. Und damit ist es schön zu kombinieren.
Es mag ich in Kampfsport, die haben immer mächtige Tiere irgendwo.
So ist es. So muss man auch im Ring sein.
Ja, das stimmt. Und ist total interessant. Es gibt eine Geschichte von dir, die geht mir schon sehr oft durch den Kopf und an die habe ich schon öfters gedacht. Aber ich habe noch nie Zeit gehabt, mit dir drüber zu sprechen. Mhm. Die Geschichte ist schon über 10 Jahre alt und die handelt von dir, wo du damals joggen warst im Wienerwald und dann eine Frau von 4 oder 5 echt dubiosen Männern irgendwie sozusagen gerettet hast. Und dabei auch ein bisschen was einstecken hast müssen. Wie ist es denn dazu gekommen?
Wie es immer üblich ist, Wettkämpfer vor dem Kampf müssen Gewicht machen.
Ja.
Und das war ein Tag bevor wir mit dem Nationalteam nach Spanien fliegen müssten. Und bin halt rausgegangen, laufen, joggen, ein bisschen noch Gewicht machen, abkochen, bevor wir wegfliegen. Dann bin ich auf dem Weg, habe ich gesehen, so kurz zusammengefasst, wie ein paar Jungs mit einer Dame stehen und mit der halt ein bisschen gröber gesprochen haben, bin vorbeigelaufen, habe zurückgeblickt und habe gemerkt, dass sie halt handgreiflich geworden sind.
Okay.
Bin auch dazwischen gelaufen, wollte die Situation irgendwie auflockern und dass die Dame weggeht. Und in der Situation ist halt einer auf mich losgegangen, aus nichts. Und da ist halt so Rangereien gekommen und habe mich wehren können. Aber durch die Situation hat mir jemand mit dem Messer in den Oberschenkel auf die Hinterseite reingestochen.
Wie geht's deinem Bubsch heute?
Gut, hat sich alles erholt. Gut, also ich habe dann 4 Monate später wieder kämpfen müssen.
Ah,
jetzt lacht man drüber.
Das heißt, du hast den Kampf gar nicht machen können in Spanien?
Nein. Also es wurde genäht.
Wahnsinn.
Jetzt kann ich drüber lachen, aber die Ärzte haben damals gemeint, ein paar Zentimeter weiter hoch. Das wäre schon viel gefährlicher geworden, weil es waren 3 Zentimeter, ist das reingegangen.
Bist du deppert?
Und
Wahnsinn. Aber die Täter haben es nie geschnappt?
Nein, ich habe mich dann halt erkundigt, welche Leute dort sind. Das ist in meinem Bereich, das ist ein kleiner Abteil von einem Wald, das ist in Leopoldau draußen.
Ja.
Und ich weiß circa, wer es war, aber die Polizei hat da jetzt nichts Großartiges und ich habe dann selber jetzt nicht die Zeit und die Lust gehabt, da irgendwie was zu machen.
Ja, kostet zu viel Energie.
Nein, für nichts braucht man nicht.
Ja.
Ich bereue es nicht.
Ja.
Ich habe dann mit der Dame, hat sich bei mir mehrmals bedankt, aber von dem her, ich würde es wieder machen.
Das glaube ich. Wahnsinn. Echt, hast du so etwas Ähnliches wieder mal erlebt? Oder?
Nein.
Ja.
Nein.
Braucht man nicht öfters, gell?
Braucht man nicht öfters erleben. Ich glaube, kommt auch nicht alle Tage vor.
Ja.
Aber es passiert leider Gottes viel zu viel in letzter Zeit in Wien und die Kriminalität steigt. Man muss da schon vorsichtig sein.
Ja.
Und
es ist echt gefährlich, es ist überall gefährlich, aber es ist traurig, dass es in Wien auch.
Langsam. Aber ich hoffe, dass es sich besser wird.
Gell? Ja, wurscht, du kannst wenigstens boxen.
Das ist ein wichtiger Aspekt, ein wichtiger Punkt.
Ich könnte weglaufen, aber halt auch nur 100 Meter und dann bin ich fix und fertig.
Nein, ich würde mich nie jetzt auf der Straße, wenn etwas zustande kommt, würde ich mich nie ich versuche alles mit dem Sprechen zu klären und meistens klappt das auch, wenn jemand etwas aggressiv ist, einfach lächeln, sagen alles gut und weitergehen. Man braucht den ganzen Stress drumherum nicht. Von dem her ist immer das Beste, sich umdrehen und weiterzugehen. Der Klügere lässt nach.
Ja. War das einer von den verrücktesten Tagen, die du jemals erlebt hast? Oder?
Definitiv, das war einer davon.
Ja. Vor allem ziemlich unerwartet.
Unerwartet.
Ja.
Bin rausgegangen zum Laufen.
Ja.
Und dann passiert sowas schon sehr unerwartet und sehr außergewöhnlich, aber man lernt draus.
Ja, du laufst jetzt einfach weiter, oder?
Nein, ich weiß nicht. Nein, man lernt draus im Sinne von in der Situation, dass man dann nicht blind stehen bleibt und nicht nachdenkt, stimmt. Kann jemand noch von der Seite kommen, hat vielleicht jemand was einstecken sollen, versuchen die Situation noch etwas vorsichtiger anzugehen.
Ein bisschen mehr Abstand.
Genau, ein bisschen Abstand und
Boah, Wahnsinn.
Aufpassen.
Muss so schwierig sein. Also Courage zu zeigen ist schon schwierig, ehrlich gesagt.
Ja, ich würde es wieder machen, wenn eine Frau oder auch wenn ein Kind. Bei Männern muss man immer aufpassen, weil da gibt es immer andere Sachen, aber man muss immer Leuten, die in der schwachen Position sind, immer helfen.
Ja, voll.
Das gehört dazu.
Finde ich Das ist schön. Ein schöner Start in den Podcast. Naja, wir sind aber eigentlich nicht nur da, um über solche Sachen zu sprechen, sondern vor allem halt auch über die und deinen Sport. Mhm. Die haben jetzt schon ein bisschen über der Gymma geredet. Lions Fight Club da in Wien, 17. Bezirk, richtig cool. Du trainierst aber auch ein bisschen in Deutschland. Wie ist es? Wie pendelst du hin und her und wie ist es dazu überhaupt gekommen?
Das ist dazu gekommen, wir haben geschaut, also um sich weiterzuentwickeln, muss man über die österreichischen Grenzen gehen.
Leider, meistens.
Weil es leider die Konkurrenz in allen Gewichtsklassen hier nicht so gibt und wie man sagt, Konkurrenzkampf belebt den Sport und wenn man sich entwickeln will, muss man halt mit guten Leuten arbeiten, Konkurrenz haben, um sich zu entwickeln und auch gute Trainer finden. Somit sind wir in eine Zusammenarbeit gekommen mit Moritz Weber, der im Sturmgym in Köln Trainer ist und dort auch Profis hat. Und ja, bis jetzt ist es gut gelaufen. Ich habe dort 3 Kämpfe gemacht, 2 vorzeitig gewonnen und den einen habe ich über Punkte einstimmig dominieren können.
Richtig cool. Aber Köln ist jetzt auch nicht gerade um die Ecke.
Nein, es ist ein gutes Stück, vor allem ich habe 2 Kinder.
Ja,
das ist. Und die Familie dazulassen und mal weg zu sein für 6 Wochen ist hart, aber es gibt auch Kraft, wenn man da halt sich voll fokussieren kann und weiß, für wen man was macht.
Und du machst das immer als Kampfvorbereitung, 6 Wochen vor deinem nächsten Kampf?
Genau, die letzten Kämpfe war das immer so, dass ich vor den Kämpfen immer 5 bis 6 Wochen in Deutschland war. Ja. Ich habe hier meine allgemeine Vorbereitung, Grundlagentraining etc., was dazugehört. Und derzeit war es so, dass ich 6 Wochen vorher immer in Köln war, mich für die Kämpfe vorbereitet habe, dort die Sparringsphase hatte und danach dann zum Kampf, danach wieder zurück nach Wien nach Hause.
Ja, ist schon eine lange Zeit.
Somit freut man sich immer, wenn man wieder zu Hause ist.
Ja. Wie klein sind die Kids?
Mein Sohn ist 5,5
und
die Tochter 2.
Cool, schon sehr, sehr jung.
Kriegen das schon voll mit.
Ja, das glaube ich.
Ja.
Willst du selber seinen Boxen beibringen?
Nein, mein Sohn lebt das mit, er sieht das alles.
Ja. Aber du willst nicht, dass er sowas macht?
Schon, wenn er die Leidenschaft hat, die Lust hat, auf jeden Fall, würde ich sehr gerne fördern und ich wäre voll da und würde mich da voll reinsteigern, aber ich werde ihm nicht dazu zwingen und sagen, du musst jetzt Boxer werden. Ich möchte, dass er den Sport ausübt, den er möchte.
Ja.
Aber ich werde ihm sicher Kampfsport ein bisschen beibringen, das braucht man.
Ja, voll. Ich finde da eben für solche Situationen wie in Wien.
So ist es.
Was sind so die Unterschiede zu deinem Gym da und zu den anderen Gyms aus Wien im Gegensatz zu Deutschland?
Ein ganz wichtiger Aspekt ist, wie schon erwähnt, die Konkurrenz, dass man gute Trainingspartner hat und auch Trainer, die das vollzeitmäßig machen, die halt für das Leben.
Ja.
Also ich habe jetzt in Köln das erste Mal mit einem Trainer trainieren können, der das richtig lebt, der den ganzen Tag den unterordnet, der hat nichts anderes nebenbei zu tun, der ist nur leidenschaftlich Trainer und der wächst selber auch mit der Leistung des Sportlers, mit der Entwicklung des Sportlers. Und es geht natürlich auch am Sportler über. Und wie erwähnt, halt der Konkurrenzkampf, gute Trainingspartner, gute Trainingsmethoden. Dort hast du einen Conditioning-Trainer, der alles mit dir macht, der zuständig ist für die Grundlagen, für die Ausdauer, für das Krafttraining. Und du hast halt den Boxtrainer, der separat mit dir boxspezifisch arbeitet.
Boah, das ist toll. Das ist echt.
Und ich habe dort nichts anderes zu tun.
Als zu boxen.
Ich habe nur den Fokus auf das Training und dementsprechend ist halt auch die Entwicklung in den 6 Wochen.
Ja. Wie schaut der Alltag dort aus in den 6 Wochen? Wie oft gehst du ins Gym? Wie kochst du? Wo kriegst du das gute Essen her? Supplemente?
Supplements habe ich einen Sponsor, der mir das alles zur Verfügung stellt. Das ist der Trizeps Store. Die stellen mir alle Supplements zur Verfügung, die ich brauche. Kochen, ich bin jemand, der gerne selbst kocht in der Vorbereitung.
Oh,
ja. Ja. Dann kann ich mein Essen abwägen, ja. Weiß genau, wie ich welche Nährstoffe ich mir zufüge und was ich vorm Training brauche.
Mhm.
Und der Tag schaut dort so aus, dass ich morgens aufstehe, mal Frühstück, ein Kaffee, dann ist Training, dann Mittagessen, Schläfchen machen, bisschen erholen und dann zur zweiten Einheit.
Ja.
Und das 6 Wochen durch.
Oh mein
Gott.
Mit
einem Tag Pause am Sonntag.
Geil, oder? Also wenn man sich nur auf das konzentrieren kann.
Ja, voll, voll. Ich liebe es. Es ist hart, es ist echt hart. Es sind harte Einheiten, harte Sparringsrunden. Ich mache doch durchschnittlich in der Vorbereitung 40 bis 50 Sparringsrunden.
Bist du deppert. Wahnsinn.
Aber es macht Spaß.
Ja, und wenn du dann am Abend einschlafst, du weißt, dass du was getan hast.
Ja, definitiv, definitiv. Definitiv.
Was kochst du denn am liebsten?
Ich probiere immer Neues aus, aber so Standardsachen.
Hühnchen mit Gemüse und Reis.
Schnell geht es, Hühnchen, Gemüse und Reis.
Ja.
Aber mittlerweile versuche ich mich schon, meine Kochkünste etwas weiterzuentwickeln und ein paar neue Sachen zu probieren, aber
ja.
Hühnchen und Reis geht immer.
Ja, voll. Bist du auch so jemand, ich sehe das so oft bei Leistungssportler, wenn sie da mal essen gehen in ein Restaurant, dass sie sich das Besteck in heißes Wasser zuerst noch geben lassen, damit halt alles passt und sie nicht irgendwo irgendwas, sich was einfangen.
In heißes Wasser nicht, aber ich tue es immer abputzen mit der Serviette kurz drüber.
Ja, das mache ich auch.
Ja. Immer.
Ja.
Und dann, aber vielleicht zum ersten Mal muss ich vielleicht mit dazu nehmen.
Ja, das gesehen bei vielen Leistungssportler, die wirklich vor allem auch vor die Kämpfe die Wochen
davor sicher, das immer Immunsystem ist, Immunsystem ist da geschwächt durch die Diäten, voll. Durch den Weightcut.
Ja.
Da muss man schon aufpassen, dass man da keine Viren einfängt.
Ja, voll. Deswegen Besteck in heißes Wasser, dunkeln davor.
Ich merke es mir.
Ja, gute Idee. Cool. Wie ist es mit dem Mo Weber zu trainieren?
Super. Ich muss sagen, ich habe mich in der Zeit sehr entwickelt. Mein Wissensstand hat sich verändert.
Ja.
Mein Boxstil hat sich ein bisschen verändert, ist smarter geworden, sehr viel dazugelernt, technisch, taktisch und sehe das Boxen dann wieder ein bisschen aus einem anderen Winkel und schaffe da die Präsenz im Ring noch besser aufrechtzuerhalten.
Ja, du hast damals gesagt zu mir, für einen Artikel, dass der Mo Weber dich auf ein neues Level bringen kann. Hast du das Gefühl jetzt schon, dass das halt schon passiert ist?
Definitiv. Ich muss sagen, das sagt mir der Mo auch immer. Wir haben ja zusammen gerade mal 10 Wochen gearbeitet, also 12 Wochen gearbeitet. Ich hatte 3 Vorbereitungen dort, jeweils 4, einmal 5 und einmal 3 Wochen oder 4 Wochen waren es damals. Und der hat gemeint, die richtige Entwicklung wird erst da sein, wenn ich mal 6 Monate konstant mit ihm zusammenarbeite.
Ja.
Aber es ist halt sehr überrascht, welches Niveau wir erreicht haben in dieser kurzen Zusammenarbeit und dementsprechend hoffe ich, dass in Zukunft die Entwicklung noch besser wird.
Ja. Bekommst du ein bisschen was von Felix Sturm mit? Also der ist Weltmeister.
Ja, definitiv.
Spannend.
Mindset-technisch sind die ganz stark. Also der gibt da viel, viel Wissen mit von der Einstellung. Und da siehst du halt, der ist, glaube ich, jetzt 45 Jahre alt.
Ja.
Aber geht das Ganze noch voll motiviert an, diszipliniert. Ist in den Trainings, hat da vollen Fokus, lässt sich von nichts ablenken. Also der hat halt vollen Fokus auf den Sport und da sieht man, ist körperlich voll fit, da sieht man, wenn man das alles so umsetzt, wie es sein muss, dass man auch in dem Alter gute Leistungen bringen kann.
Ja, das ist das Ziel, so lange wie möglich den Körper ordentlich
so
zu halten.
So ist es.
Wahnsinn. Hast du dir jemals eine andere Sportart mal angeschaut oder war es immer Boxen?
Um selber den Sport auszuüben? Ja, ich habe als Kind mal Fußball gespielt.
Wer nicht? Ganz ehrlich.
Aber da war ich eher im Tor und auf der Ersatzbank und somit habe ich mich fürs Boxen entschieden.
Ja.
Weil als Kind war ich ein bisschen kräftiger.
Ja.
Und da hat mein Vater gesagt, geht schon, mit 8 Jahren oder 9 habe ich mit Kickboxen begonnen, 3 Jahre, bis 12 und ab 12 nur Boxen.
Aber naja,
Kampfsport hat mich mitgenommen und ist meine Leidenschaft.
Ja.
Mittlerweile auch mein Beruf.
Also du kannst wirklich als Trainer auch da in dem Gym davon leben oder musst du nebenbei nur als Türsteher arbeiten?
Nein, ich habe als Türsteher gearbeitet.
Ja.
Also ich habe Zeiten gehabt, wo ich an den Wochenenden an der Tür gestanden bin, dann trainiert habe, noch als Trainer gearbeitet habe und nebenbei noch Vollgas trainieren musste. Aber Gott sei Dank sind die Zeiten vorbei.
Ja, zum Glück. Wahnsinn. Hast du genug Sparringspartner da in Österreich? Gibt es da irgendwen?
In Österreich ist es schwer.
Wenn du nicht in Deutschland bist, ist es schwierig mit Sparring da.
In Österreich ist es schwer, weil erstens Leute zu finden, die in der gleichen Gewichtsklasse sind, das ist extrem schwer. Und dann ist es schwer, das Ganze zu koordinieren, dass man Leute findet, dass man sagt, okay, wir kommen heute zusammen, machen in dem hier Sparring. Das große Problem meiner Ansicht nach in Österreich ist, dass zu wenig zusammengearbeitet wird.
Ja.
Ich glaube, dadurch wird das Boxen noch viel mehr profitieren, weil wir haben ja gute Jungs hier in Österreich, gute, talentierte Leute, aber die Zusammenarbeit ist hier noch
Das ist heftig da.
Bisschen gering.
In Österreich arbeitet lieber jeder gegeneinander als miteinander.
Leider. Leider, wie gesagt, es gibt gute Leute, gute Boxer, die auch gut gerankt sind.
Mhm.
Man müsste ein bisschen mehr zusammen machen und zusammen profitieren voneinander.
Ja. Ja, ist schwierig. Jeder will sein eigenes Gym nur aufbringen und nicht andere helfen, habe ich das Gefühl. Es ist halt.
Ist schwer.
Ja. Aber wurscht. Hey, und an was arbeitest du jetzt gerade? Was ist der Schwerpunkt im Training?
Mein Schwerpunkt im Training.
Mhm.
Also ich habe das letzte Mal im Februar gekämpft. Das war eine Zeit lang ein bisschen eine Pause. Ich hatte ein bisschen Schmerz in der Schulter. Jetzt, ich bin seit 1,5 Monaten gut wieder im Grundlagentraining und mache viel Grundlagen, Krafttraining, Grundlagen. Und ich hoffe, dass ich Ende des Jahres, Anfang nächstes Jahres wieder boxen werde.
Super.
Und so 6 bis 8 Wochen davor beginne ich wieder mit dem boxerischen Part.
Ja.
Boxspezifisch zu trainieren.
Ja, also du trainierst jetzt schon Boxen normal auch, aber so richtig?
Nur 2-mal die Woche.
Ja.
Ich habe 2-mal die Woche und sonst nur Laufen und Krafttraining.
Geht es da nicht ab irgendwie?
Schon, aber es ist halt gut, wenn es dir abgeht und dann wieder der Trainingslager ist, ja, dann steigst du halt voll rein und hast wieder voll Lust zu boxen.
Ja.
Sicher wäre es besser, wenn man hier die Möglichkeiten hätte, permanent im Training zu sein, aber wenn ich hier bin, trainiere ich halt alleine. Ich habe keinen Trainer in Österreich, jetzt sage ich, trainiere mit jemandem zusammen. Ich muss mich immer selber motivieren.
Es ist hart.
Selber trainieren.
Da kann man es immer auf morgen verschieben.
Ja, ich schaff's mittlerweile, die letzten 5, 6 Jahre schon alleine trainiere. Habe ich das schon zur Routine gemacht, dass ich mich selber gut motivieren kann. Aber es ist natürlich immer besser, wenn du jemanden da hast, der dir zuschaut und dich nochmal motiviert, wenn du in der 10. Runde bist und schon müde bist.
Ja.
Sagt Hände oben.
Und der dir sagt, wo deine Fehler sind.
So ist es.
Damit du dann wieder Motivation hast zum Arbeiten dran.
So ist es.
Ja. Ah, es ist nicht leicht in Österreich. Hey, aber du hast einen aktuellen Profirekord von 7-1.
Mhm.
Ja, genau, wir haben schon geredet. Der nächste Kampf könnte im neuen Jahr sein, Dezember. Mhm. Gibt es jemanden, wo du halt dann sagst, das wäre der, den ich am boxen wird?
Ich habe eine Niederlage bisher gehabt, das war gegen den Alexander Pavlov. Ist meiner Ansicht nach eine sehr umstrittene Niederlage. Also jeder, der den Kampf gesehen hat.
Ja.
Viele, sagen wir es, jeder ist ein bisschen schwer, aber sehr viele, die den Kampf gesehen haben, haben mich als Sieger gesehen.
Ja.
Man muss halt sich in Kauf nehmen, wenn man ich habe damals noch alleine trainiert, wenn man nach Hamburg fährt, in Hamburg gegen einen Deutschen boxt um die internationale deutsche Meisterschaft in der Halle, bei der Veranstaltung, dass man halt extrem performen muss, dass man da einen Kampf kriegt, dass man den Sieg zugesprochen bekommt. Aber das wäre zum Beispiel ein Gegner, gegen den ich gerne wieder im Ring stehen würde.
War das so deine geschissenste Niederlage, wo du sagst?
Ja. Das war ein Kampf, was mir eine richtige Ohrfeige gegeben hat. Mal mir gezeigt, dass ich noch härter trainieren muss und noch disziplinierter sein muss und einfach mit noch mehr, viel mehr Fokus in das Ganze ran muss.
Das ist beschissen, wenn man dann rausgeht und du warst eigentlich, hättest gewinnen können. Und
ja, es ist halt echt bei dem Kampf so gewesen, dass minimal, ich glaube 2% mehr, dann wäre es echt einstimmig gewesen und dann hätte man mir den Kampf nicht wegnehmen können. Aber ich würde mich freuen, gegen den wieder zu boxen, der ist momentan sehr gut gerankt, der ist die Nummer 70 in der Weltrangliste. Der hat ja vor, glaube ich, 4 Monaten in Österreich gekämpft gegen den Markus Nader.
Mhm.
Hat ihn in der, glaube ich, 7. oder 8. Runde K.O. geschlagen und dadurch hat er einen richtig großen Sprung gemacht in der Weltrangliste.
Ja.
Mein Ziel wäre es, mit denen zu boxen, der ist auch ein Titel, den IBF Interconti-Titel ist das, glaube ich.
Ja.
Und dann so jemanden jetzt vor die Fäuste zu kriegen, ist ein bisschen schwer mit dem Management, aber schauen wir mal, vielleicht klappt das nächstes Jahr.
Ja, voll. Wer macht denn dein Management?
Mein Manager ist der Jan Stefanov.
Mhm.
Ist auch Teilhaber vom Gym,
Besitzer
vom Gym und macht auch mein Management derzeit.
Ja. Okay, das heißt, der wird da vielleicht, du hast ihm wohl gesagt, hey, ich will ihn nochmal.
Den Fokus haben wir.
Ja. Oft tut man sich ja ein bisschen so aufbauen. Sucht man sich aber Gegner, damit man einen gescheiten Rekord wieder hat und sagen kann, jetzt möchte ich den und den haben. Hast du so etwas im Plan?
Das gehört zum Boxsport dazu. Aufbaukämpfe nennt man das.
Ja.
Das Problem ist halt, dass Leute lange auf solchen Aufbaukämpfen sitzen bleiben und dann einen Rekord haben von 20-0.
Mhm.
aber nie gegen richtige Boxer gekämpft haben und nur, sagen wir so, in der Boxsprache gegen Taxifahrer aus Ungarn oder aus Tschechien
ja, geboxt haben,
die nebenberuflich.
Die in der ersten Runde dann plötzlich K.O. gehen mit
so ist es.
Nach einem Jab.
Ich finde es halt, okay, wenn man ein, zwei Kämpfe so macht, aber ich gehe dem nach, dass ich sage, ich möchte immer nur Leute boxen, die im Ranking vor mir gerankt sind, also ich boxe. Ich möchte keine Leute boxen, die hinter mir gerankt sind.
Ja,
jetzt nach meiner letzten Niederlage, was ich gehabt habe gegen den Pablo, habe ich 3 Kämpfe gemacht. Das waren immer Leute, die vor mir gerankt waren.
Ja.
Und dadurch habe ich einen guten Sprung auch wieder nach vorn gemacht. Somit, ich glaube, wenn man in der Weltrangliste hochkommen möchte, muss man gegen bessere Leute boxen.
Ja,
also wenn man auf sein eigenes Können vertraut.
Und vor allem ist es nicht auch ein bisschen nicht leichter, aber ja, doch, vielleicht schon ein bisschen einfacher, gegen Leute zu boxen, die es können, als an Anfänger oder irgendwelche
Schlechten. Leichter.
Weil die dann ja auch selbst besser machen.
Na sicher. Also es gibt beim Boxen so ein Gerücht, dass man sagt, gegen Leute, die halt nicht boxen können, ist es teilweise schwerer zu boxen. Man sieht halt teilweise gute Boxer, richtig gute Boxer, die dann halt, jetzt Fallops würde ich nicht sagen, aber einen sehr unorthodoxen Gegner vor sich haben, der jetzt nicht auf hohem Niveau ist, aber sich schwer tun mit dem. Weil es mit solchen Leuten einfach schwer ist. Diese Leute werden nie einen Kampf gewinnen gegen einen Boxer, aber die machen das Leben eines Boxers manchmal schwer, weil die halt sich komisch bewegen, nur weglaufen und so jemanden zu stellen und dann den zu besiegen, ist halt ein bisschen schwerer als sonst. Und es entsteht auch kein interessanter Kampf.
Stimmt, ja. Und du bist eigentlich nur im Nachlaufen.
Genau. Na, ich sage immer, Kämpfe sind interessant, wenn es auf Augenhöhe ist, wenn man eine gewisse Konkurrenz hat, man sich hochkämpft. Und da muss man halt gegen gute Leute boxen, die halt jemanden nach vorne bringen.
Wer hat dich so inspiriert eigentlich von den ganzen Boxern, die es so gibt?
Ja, inspiriert zum Boxen hat mich der Arthur Abraham.
Wirklich? Ja, Deutscher. Du bist ja urgern in Deutschland, ha?
Ja. Nein, Arthur ist mein Landsmann, der ist ja auch Armenier.
Ah, hast
und
recht.
Das als Kind vergessen. War das so gang und gäbe bei uns, dass ich mit meinem Vater gesessen bin und gewartet habe, wann der Arthur boxt und...
Damals noch auf RTL.
Genau, RTL und ARD damals.
Ja.
Boxen im Ersten. Und der hat das inspiriert, da hat man gesehen, der Mann ist nach Deutschland gekommen, hatte nichts und hat sich raufgearbeitet, ist Weltmeister geworden, hat alles erreicht, was man im Boxen erreichen kann. Und das war schon eine Inspiration.
Ja, schönes Vorbild.
Ja, aber so, wo ich mir sehr viel, also vorbildtechnisch, ich sag mal so, von denen ich mir sehr viel abschaue, sind Boxer wie Canelo.
Haben wir gerade im Fernsehen gesehen, im Gym, da läuft Canelo.
Läuft immer. Also bei uns im Gym ist immer Canelo drinnen.
Ja.
Das ist jemand, von dem ich mir sehr viel abschaue.
Ja, spannend. Canelo, Vasily Lomachenko.
Vasily Lomachenko, ja.
Triple G hast du schon erwähnt.
Ja, für mich ist Canelo super Boxer, Triple G. Dann gibt es noch den Murat Gassiev, der war im Cruisergewicht.
Ja.
Weltmeister, ist auch ein super Boxer. Das sind so Leute, die mir vom Kampfstil her auch sehr taugen, von denen ich mir gerne viel abschaue.
Ja, irgendwelche alten Boxer dabei?
Ehrlich gesagt nicht. Ehrlich gesagt, nee.
Es ist witzig, ich war jetzt im Flugzeug und habe halt da, weißt du, da gibt es immer die Mediathek, kannst halt Filme anschauen im Flugzeug, vor allem so Langstreckenflüge, und ich habe mal die Doku angeschaut von George Foreman. Verdammt, ich habe das alles gewusst, das Erleben, und dass er nebenbei dann Priester war und dass er 7 Jahre nicht geboxt hat und dann wieder die Weltmeisterschaft geholt hat und dass er urspät erst mit dem Boxen begonnen hat und er echt eine scheiß Kindheit gehabt hat. Aber das alles in einem Film zu sehen wieder, das ist halt so richtig unglaublich.
Die haben schon jeder so seine Lebensgeschichte, die,
Wahnsinn,
wenn man sich da jeden anschaut, also zu 90% sind das Inspirationen. Wenn man sich sowas anschaut, ist man motiviert. Wenn man sich auch anschaut, dann Anthony Joshua, der hat mit 18 Jahren mit dem Boxen begonnen.
Ja, so spät, gell.
Und ist Olympiasieger geworden.
Ja.
4 oder 5 Jahre später. Ich glaube, 4 Jahre später ist Olympiasieger. Das ist eine Sensation. Ein Conor McGregor in der UFC, der hat von Sozialgeld gelebt und ist 7 Jahre später Multimillionär gewesen.
Ja, war volles Problemkind.
Ja, aber man sieht, wenn man bereit ist zu leisten, bereit ist zu trainieren, sich zu quälen und auf vieles zu verzichten, dass man schon...
Ja.
Ziele erreichen kann.
Ja, voll. Das finde ich so lässig eben. Das, wenn du weißt, im Sport ist das so cool. Meistens halt, wenn du wirklich alles reinhaust, du kriegst ein gutes Ergebnis außer.
Ja, ich bin schwer davon überzeugt.
Ja.
Wenn man bereit ist zu leisten und schwierige Situationen durchzugehen, es wird nicht immer nur bergauf gehen, es wird auch, man wird auch sehr tief fallen und man wird auch eine Zeit lang am Boden bleiben, aber wichtig ist dann irgendwie die Kraft zu haben, aufzustehen und weiterzumachen. Keiner kann mir erzählen, der im Leben im Sport oder generell erfolgreich ist, dass es nie Tiefpunkte gab. Das gehört einfach zum Leben dazu.
Ja.
Das ist ein Prozess, an dem wir wachsen. und stärker werden und daraus muss man lernen.
Was waren so deine schlimmsten Tiefpunkte?
Ja, sporttechnisch, ein schwerer Tiefpunkt war, ich war 2015 war das, war ich so in meiner Amateurkarriere am Höhepunkt, da habe ich in Deutschland beim Chemiepokal, das ist so eines der größten Turniere, ja. beim Olympischen Boxen, da habe ich im ersten Kampf den Europameister besiegt damals, der dann zwei Wochen später Europameister geworden ist, im zweiten Kampf den Koreaner und im dritten Kampf habe ich geführt und mir ist dann im Kampf die Bizepssehne gerissen.
Oh mein Gott!
Und zwar, ich war da in meiner Bestform und ich habe alle drei Kämpfe dominiert und dann ist im Halbfinale war das, ist meine Bizepssehne gerissen.
Vor allem das ist ungut. Erstens mal, man spürt es richtig krass und zweitens, der scheiß Bizeps rollt sich rauf, was auch echt schier ist fürs Boxen. Und du brauchst den Bizeps zum Boxen.
Ja, voll. Also die Hand war nicht mehr einsatzbereit. Ich habe dann trotzdem, das ist in der zweiten Runde passiert, ich habe dann trotzdem mit einer Hand den Kampf fertig gemacht. Oh Gott. Habe dann 2-1 trotzdem zwei Punkterichter waren für den Gegner, einer für mich, verloren. Und das war halt auch die Olympia-Quali, war zwei Wochen später. Fuck. Und ich habe halt alles dem untergeordnet, damals trainiert, Vollgas. Und dann vor so einem großen Ereignis, vor der Olympia-Quali.
So, Verletzung.
Und der Typ, den ich im ersten Kampf besiegt hatte, ist dann Europameister geworden, also die ersten fünf bei der Europameisterschaft hatten dann ein Ticket bekommen, das war damals für Rio.
Ach, 2016. Oh mein Gott, wie bitter.
Und dadurch, das war ein echter Tiefpunkt.
Ja, das glaube ich.
Da hast du mal ein Jahr lang, kannst nichts machen. Das war schlimm. Ich will nicht zurückdenken.
Unglaublich. Tut mir leid, dass wir da jetzt nochmal hingegangen sind.
Nein, das gehört. Also ich meine, ich will das nicht wiederholen.
Ich weiß wohl.
Aber auch viele Lehren gezogen aus der Zeit.
Ja.
Viel gelernt, Durchhaltevermögen aufgebaut.
Ja, was tut man da ein Jahr lang?
Also ich sag mal, die ersten zwei Monate war einfach nur nachdenken, warum Depri. Ist das passiert, Depri. Ja, und danach begonnen wieder, weil es war ja so, ich habe, glaube ich, drei Monate so einen Gips gehabt, ich habe die Hand nicht bewegen können.
Das auch noch.
Und dann siehst du halt wieder, wenn es dann nach drei Monaten, ich glaube acht Wochen waren das, der Gips unten ist, du nimmst halt extrem Muskelmasse ab, der Arm ist extrem dünn, ist ganz schlimm. Und dann wieder Step by Step langsam aufgebaut, langsam ins Training gekommen.
Hast du heute noch so Dysbalancen?
Ich habe schon in gewissen Bewegungen ist meine Beweglichkeit eingeschränkt, aber Gott sei Dank, ich habe keine Schmerzen mehr.
Ja. Wie lange hat das gedauert mit den Schmerzen?
Also nach der OP hatte ich schon so noch acht Wochen richtig teilweise Schmerzen und dann ist halt immer weniger geworden. Ja. Dann Physio gemacht, Beweglichkeit, Mobilität trainiert und. Dann ist es immer besser geworden.
Hast du jetzt wieder volles Vertrauen in deinen Bizeps, dass das alles passt?
Ja.
Muss man nicht haben, aber
Ist halt jetzt, ich bin jetzt, früher war das so, Sparring, okay, 10 Minuten aufwärmen und eine Runde Schattenboxen und geht schon. Und jetzt sage ich, okay, nein,
halbe Stunde.
Jetzt wärme ich mal richtig auf, mobilisiere die Schulter, gehe schon körperbewusster um.
Ja, ist Alter, gell?
Ja.
Es ist halt schwierig, man merkt es.
Das ist früher ist man einfach
vom Stand weg gesprintet und jetzt geht es
halt nicht mehr. Ja, das ist extrem. Also ich entwickle mich ja auch als Trainer weiter und da sieht man einfach, wie wichtig es ist, aufzuwärmen, den Körper mal ein bisschen hochbringen und dann erst Vollgas da reinzufahren und zu belasten.
Ja, das merkt man. Du merkst sofort einen guten und einen schlechten Trainer. Ich habe einen Fußballtrainer gehabt, er war so grottenschlecht, hat keine Ausbildung gehabt und wir haben einfach Torschüsse üben müssen, ohne Aufwärmen. Und die denken so, was zur Hölle? Und dann vorm Spiel jeder immer Verletzungen gehabt und Adduktorenzerrung.
Nein, das Problem ist meiner Ansicht nach, dass viele Trainer einfach die Sportler ohne ein Konzept trainieren, ohne eine richtige Trainingsplanung, oft ins Übertraining gehen. Also ich habe mal mit einem Trainer trainiert, der hat uns Montag bis Samstag gequält. Läufe und Training und Sparring und du hast einfach keinen Progress gehabt, du hast keine Entwicklung, weil der Körper einfach mit der Regeneration nicht nachgekommen ist. Und jetzt trainiere ich halt mit dem Mo, da ist die Intensität in einem Training viel höher, aber du hast genug Erholungszeit, die Trainingsplanung ist richtig und dann merkst du, okay, der Körper macht das viel besser mit und es ist auch eine Entwicklung gegeben, der Körper entwickelt sich, du hast einen guten Progress.
Und das macht ja überhaupt keinen Sinn, wenn du jetzt die so eigentlich verbrennst und dann für den Kampf eigentlich keine Energie mehr hast, was ist das?
Gar nicht. Ich sage immer, beim Training darf man nie über den Berg kommen. Du musst beim Training immer auf 98% sein, 95%. Beim Kampf brauchst du dann die 100%, weil dann nach 100% hast du wieder einen Fall.
Ja.
Es ist nun mal so.
Wer ist so dein Sparringspartner, wo du sagst, okay, von dem kriege ich ordentlich auf die Birn? oder sagst, der fordert mich ordentlich?
In Österreich?
Ja, nein, in Österreich,
und in Deutschland. In Österreich habe ich wenig Sparring gemacht. Also ich habe mit guten Jungs zusammengearbeitet, wo wir uns ebenfalls gegenseitig gefördert haben. Der Uma ist zum Beispiel einer, leider ist er jetzt leider, für mich leider, weil ich keinen guten Trainingspartner verloren habe, für ihn sicher gut. Der ist jetzt in L.A., der trainiert dort.
Wildcard.
Der war einer, genau, mit dem ich sehr viel trainiert habe. Nach dem Nationalteam hinfliegen. Auch. Habe ich vor.
Ja.
Ich habe letztens mit ihm drüber gesprochen, habe ich auf jeden Fall vor, mal.
Na komm, im Dezember, da bin ich ja dort.
Ein Trainingslager dorthin zu kommen und mich bis so vorzubereiten. Ja.
Na, wäre eh super, das wäre perfekte Zeit eigentlich vor deinem Kampf, vor dem nächsten. Können wir ein Interview dort auch noch machen mit Oma gemeinsam und mit dir?
Gerne. Also er war einer, aber sonst in Österreich habe ich jetzt wenig jetzt regelmäßige Sparringspartner gehabt. Und in Deutschland ist das so, dass der Pool dort so groß ist, dass du dort immer gute Leute hast.
Cool.
Also der Trainer, der Mo, holt jetzt keine Trainingspartner, keine Sparringspartner her, die, mit denen man unter Anführungszeichen spielen kann. Sondern es sind immer gute Leute. Und in der Vorbereitung dort habe ich halt immer die Sparring so, dass du auf 8 Runden, die Sparring gehen 8 oder 10 Runden, du kriegst halt jede dritte Runde einen neuen Partner rein. Somit bist du von den ersten 3 Runden schon müde.
Ja,
dann kommt ein Frischer rein, der nochmal Druck macht. Und dann geht der raus, dann kommt noch ein Frischer. Also du musst ja schon extrem abliefern in den Sparrings.
Ist das manchmal so etwas, das total viel Überwindung kostet, wenn du vielleicht einmal echt einen Scheißtag hast und nicht aus dem Bett willst und du gehst ins Schwimmen rein und du weißt halt, ist Sparring? Oder ist das jetzt nur so mein Ding?
Ja, also wenn ich so weiß, okay, heute ist Sparring, dort ist immer so, dass ich Anfang der Woche immer die Sparringstage weiß, zum Beispiel Montag, Mittwoch, Freitag.
Ja.
Und ich stelle mich dann auch mental voll drauf ein, also dass ich mich dementsprechend ernähre, schaue, dass ich gut geschlafen habe und mit Fokus hingehe. Sicher gibt es Tage, wo du halt merkst, der Körper ist jetzt müde, da muss man halt drüber fahren.
Ja.
Aber sonst versuche ich schon richtig auf das Sparring einzustellen.
Ja. Wie machst du das mental? Denkst du schon die Nacht drauf? Also du bist dann eh schon, der Körper ist eh eingestellt drauf.
Nein, aber der Körper ist eigentlich, was ich gerne mache, ich schaue mir dann Sparringsvideos an, entweder alte Sparringsvideos von mir, um die Fehler zu sehen, was ich noch verbessern kann. Oder ich schaue mir Kämpfe an von einem Golovkin oder von einem Canelo und nehme mir da Aktionen raus und versuche diese dann im Sparring umzusetzen und versuche das zu verfeinern für mich. Ich gehe ins Sparring eher als Lernprozess an, als dass ich jetzt sage, okay, ich gehe jetzt in den Ring rein und schlage mich mit jemandem, weil da hat man keine Entwicklung, sondern ich habe gelernt, dass man im Sparring es nicht wichtig ist, jetzt unbedingt der zu sein, der mehr Schläge reinbringt, der den Gegner vielleicht im Sparring K.O. schlägt. Das bringt sich nichts. Also ich sehe das Sparring eher als zum Lernen, dass ich gewisse Aktionen, die ich noch nicht kann, versuche, diesem Mann anzubringen und aus dem zu lernen.
Ja, es gibt ja so viel. Wann hast du das Gefühl, du hättest jetzt mal alles gelernt, was es gibt im Boxen?
Nie.
Geht nicht, gell?
Im Boxen kannst du nie auslernen.
Ja.
Du wirst immer etwas finden, wo du es noch verbessern kannst. Also jemand, der mir sagen kann, ich habe ausgelernt,
gibt's nicht.
Ein Weltmeister wie ein Golovkin oder ein Canelo, die lernen ja weiter. Wenn du dir anschaust, die machen teilweise Schattenboxen eine Stunde vorm Spiegel und machen Grundschule, obwohl die schon auf dem höchsten Level sind, weil die halt immer mehr verfeinern können, immer sich weiterentwickeln können. Ja.
Das ist echt interessant, dass sie trotzdem wissen, es ist ja nicht so gut für Grundschule.
Nein. Also das ist das Problem bei vielen Leuten, die fliegen zu schnell und glauben, sie sind schon auf dem Höhepunkt ihrer Karriere, obwohl sie noch nichts geliefert haben. Und da beginnt halt der Punkt, wo man dann wieder quasi alles wieder verlernt.
Ja. Was ist für dich so das Schönste am Boxen?
Boxen ist in der Ansicht schön, es ist ein ehrlicher Sport. Du gehst in den Ring rein. Vor dir steht ein Mann, der ist da zu kämpfen, du bist auch zu kämpfen.
Wenn trainiert und hast, läuft's gut.
Wenn du trainiert hast, genau. Ja. Sicher, wenn du trainiert hast. Und da muss man halt die Leistung abrufen und dann sieht man einfach, wie sehr du bereit warst, dich in der letzten Zeit zu quälen und für diesen Kampf vorzubereiten.
Ja.
Also, wenn man sich gegen gute Leute stellt und in den Ring geht gegen gute Leute, da muss halt die Leistung passen, damit man da performen kann.
Ja.
Ist halt ein ehrlicher Sport.
Finde ich, das ist ziemlich cool. Ja, deswegen hast du Podcast unschlagbar ehrlich. Weil ich das Gefühl habe, dass die Kampfsportler alle sehr ehrlich sein müssen, auch mit sich selbst. Du brauchst da immer ordentliches Feedback. Du kannst jetzt sagen, na, aber eh nicht so schlecht, weil im Video siehst du genau, dass der Rechte jedes Mal runterfällt.
Nein, voll. Deswegen sage ich, es ist wichtig, gegen gute Gegner zu boxen. Sicher, man kann sich 20 Kämpfe lang einen Fallobstgegner holen und den K.O. schlagen in der ersten Runde. Ja. Aber jeder, der Ahnung vom Boxen hat, lacht über sowas.
Ja.
Also, ich möchte gegen ich habe jetzt nie gegen Top-Leute geboxt, die in Top 50 oder, oder in den Top 50 gerankt waren, aber ich habe Leute geboxt, die auf Nummer 80 gerankt waren, Leute 120, Leute 180, und von dem her, man muss sich gegen gute Leute stellen, damit man auch vorankommt und damit man sieht, welche Fehler man hat. Weil ja. gegen Leute zu boxen, die schwach sind, die werden dir nie deine Fehler zeigen. Du wirst nie an dein Limit kommen, wirst nie dran denken müssen, okay, das war schlecht, das muss ich verbessern, wenn du die Leute in der ersten Runde K.O. schlägst.
Ja. Was hast du das Gefühl, was Canelo macht, was du nur machen solltest, damit du mal darauf kommst? Ist es bei ihm so viel Talent?
Nein, also man nimmt sicher sehr viel. Es gibt viele Leute, die viel Talent mitnehmen, aber diese Leute sind einfach so diszipliniert im Training. Ja. Die geben so Gas, das kann man sich nicht vorstellen. Bei denen ist alles dem Sport untergeordnet. Ja. Und solche Leute wie ein Canelo, wenn man sich die Dokus von denen anschaut, der hat es auch nicht immer leicht gehabt. Mm. Der hat einfach, ich bin davon überzeugt, wenn man weitermacht, immer mal erreicht man das Ziel. Man muss nur so ehrlich zu sich selber sein und halt Vollgas im Training geben.
Ja, und Consistency is the key.
Genau. Und man braucht ein gutes Team.
Ja.
Du kannst Gas geben, du kannst gut sein, aber wenn du kein gutes Team an deiner Seite hast, dann ist es auch schwer.
Ja, aber du hast es jetzt gerade, oder hast du
Ich habe ein gutes Team, ja. Ich habe ein gutes Team. Und die nächsten Jahre, hoffe ich, werden noch besser.
Ja. Was wären so das, sagen wir mal, Ziel in den nächsten 3-4 Jahren?
Ich plane jetzt ehrlich gesagt nicht so weit voraus, so 3-4 Jahre, aber für mich ist auf jeden Fall ein Ziel.
So Step by Step, Kampf für Kampf?
Ja, also es wäre für mich schon ein Ziel, nächstes Jahr unter den Top 100 zu sein, gerankt zu sein, Top 50 bis 100 und einen Titelkampf nächstes Jahr zu machen.
Voll.
Ich würde gerne wieder in Österreich boxen, weil ich habe es lange nicht mehr in Österreich geboxt. Das ist auch ein Punkt, was ich gerne machen würde, mal bei einer guten Veranstaltung wieder in Österreich zu boxen.
Ja.
Und halt in der Weltrangliste hochkommen und gute Kämpfe gegen gute Leute zu machen.
Ja.
Das wäre der Fokus.
Wie sieht das deine Familie, dass du Boxer bist?
Ja, meine Frau hat mich so kennengelernt.
Ja.
Sie kennt,
kann man nicht mehr ändern.
Sie kennt nichts anderes von mir. Ja. Also, ich habe auch am Anfang gesagt, ich werde viel unterwegs sein und das ist meine Leidenschaft. Ich werde das machen, solange ich kann. Das ist mein Beruf.
Ja.
Und sie supportet mich da, sie ist da voll an meiner Seite. Die Kinder kriegen das voll mit.
Ja.
Die sind da auch voll da und meine Eltern genauso. Also mein Vater war selber Ringer, hat das professionell gemacht, damals in der Sowjetunion. Und dadurch bin ich in einer Sportlerfamilie groß geworden. Mann, wo man
traumhaft. Ja.
Wo Sport immer ein Bestandteil war.
Ja, und du hast erzählt, du bist ja in Moskau geboren.
Genau.
Wie waren das so, die ersten 6 Jahre da in Moskau? Kannst du dich noch an irgendwas erinnern?
Nein, ich bin in Moskau geboren, 92. Also damals war in Armenien der Krieg ausgebrochen, in Bergkarabach, in Arzach, auf Armenisch. Und wir sind halt von Armenien geflüchtet. Ich bin dann in Moskau geboren und wir waren dann 2-3 Jahre in Russland. Aber ich erinnere mich an gar nichts. Ich bin der Einzige von uns in der Familie, der kein Russisch spricht. Sprechen alle Russisch. Ich verstehe es zwar ein bisschen, aber ich spreche kein Russisch.
Okay.
Ja, und dann sind wir nach Deutschland und von Deutschland nach Österreich.
Ah, wirklich? Zuerst Deutschland? Okay. Wieso nicht Deutschland geblieben? Ja. Das liegt ja eh voll dort.
So gesehen. Voll. Also, ich weiß nicht, ich glaube, es hat dann Probleme gegeben dort mit den Papieren oder so. Und der muss dann sind wir nach Österreich gekommen.
Ja.
Und hier haben wir dann bleiben dürfen quasi.
Immer Wien?
Nein, ich war als Erster, wir waren in Graz.
Ja.
Dann von Graz waren wir eine Zeit lang, ich bin in Grosenzersdorf groß geworden.
Oh Gott, okay. Weiß,
ob du es kennst.
Ja, kenne ich.
Ich bin dort in die Volksschule gegangen und bis in der Mittelschule war ich dort und so mit 12 sind wir nach Wien gekommen.
Spannend.
Also vom Dorf in den 10. Bezirk und im 10. Bezirk bin ich dann.
Gott, wie war das? Das ist ein Horror.
Ganz verschiedene Welten.
Ja, das glaube ich.
Naja, ich musste mich mal ein bisschen gewöhnen, dass das ein bisschen anders ist als dort, wie ich es kenne.
Ja, es ist ja voller. Das ist ja Kulturschock dort.
Ja, voll.
Ganz ehrlich.
Voll. Ich war in der alten Klasse, war ich der einzige Ausländer.
Nein.
Ja, im Großteil war so, ich war der einzige Ausländer. Es waren halt, ein Tscheche war in der Klasse damals, ich kann mich noch erinnern, aber der war auch sehr...
Sind schon alles Österreicher.
Sehr österreichisch.
Ja.
Da bin ich hier in den 10. in die Schule gekommen. Ich glaube, wir hatten in der Klasse 2 Österreicher.
Oh mein Gott. Hast du dann wohler gefühlt dort?
Oder? Ich weiß nicht, wie ich das sehen soll.
Wie war der Schulzeit überhaupt?
Ja, gut. Also für mich war immer Sport im Vordergrund. Ja. Also ich habe...
was schwer ist bei 2 Turnstunden die Woche in der Schule.
Na, dadurch, dass ich ziemlich früh in den Sport gekommen bin, ich war mit 12, habe ich schon begonnen mit dem Boxen. Ja. Und so mit 13 war schon sehr intensiv, weil ich habe begonnen zu trainieren. Und dann war ich so, ich glaube 6 Monate später, damals noch den Wiener Kader gegeben, war ich im Wiener Kader. Und so 2 Jahre später war ich schon im Nationalteam. Cool. Also mit 16 hat es bei mir so richtig begonnen.
Wahnsinn.
Leistung zu bringen. Ich war mit 16, also das waren, ich kann mich erinnern, zwischen 16 und 18 habe ich 50 Kämpfe gemacht. Also ich habe in 2 Jahren knapp 50 Kämpfe gemacht, 48 Kämpfe.
What?
Ja, so Trainingslager tun. Ich war, glaube ich, 2 Jahre durch, fast weg.
Ja.
Also es war teilweise so, dass ich vom 24. Dezember bis 8. oder 10. Januar auf Trainingslager war in Deutschland.
Und das zu Weihnachten?
Ja, das war...
Was ist das für Trainer? Ganz ehrlich, ich mach's ab 26. oder so.
Nein, es war voll, also
wow.
Da waren Turniere und
ja.
Da war es teilweise auch so im Nationalteam, dass wir am 1. Jänner um 10 Uhr in der Früh auf der Laufbahn 800 Meter Sprints hatten und wir mussten erscheinen. Das war schon...
800
ich habe mich dann immer gefragt, warum das sein muss, aber...
Ja.
Na, man lernt draus, man wird härter.
Genießt du heute mehr die Feiertage, wenn du es dir selbst einteilen kannst?
Ja.
Vor allem, du bist der Christ.
Ja.
Ja, also Weihnachten ist schon ein großes Thema eigentlich.
Ja, sicher. Weihnachten ist für mich ein großes Thema und so Feiertage mit der Familie vor allem zusammensitzen. Für mich, ich lege sehr viel Wert drauf, dass immer mit der Familie zusammen zu sein und das hat für mich einen sehr hohen Stellenwert.
Ja, ich liebe Feiertage. Wie feierst du Weihnachten und alles?
Also bei uns ist Weihnachten, ich bin armenisch-orthodox, bei uns findet Weihnachten 6.7. statt, 6.7. Jänner.
Ah, okay, ja, orthodox, genau. Stimmt, ja.
Und, aber wir feiern es halt beide, wir feiern wegen den Kids, wegen den Kindern, wegen meinen Kindern, die kriegen schon Teil der Geschenke am 24.
Oh, wie cool.
Und ein bisschen was am 6.7., also wir nehmen beide Feiertage mit und dazwischen ist noch Silvester, wird auch gefeiert. Also.
Oh, Paradies für Kinder.
Ich genieße die Zeit.
Ja, ist das dann so, du bist beten davor oder wie läuft das ab? Ja, bei uns in der Familie wird immer gebetet, mindestens 20 Minuten vor Weihnachten.
Halt. Vor Weihnachten, ja, ich komme aus einer sehr christlichen Familie. Mhm. Armenien, das Land, von wo ich komme, ist auch ein sehr christlich geprägtes Land. Mhm. Bei uns steht immer der Christentum, Religion ist ein sehr wichtiges Thema. Und so bin ich auch groß geworden. Und ja, beten ist immer bei mir. Das ist ein wichtiger Aspekt in meinem Leben, jetzt nicht nur zu Weihnachten und so, ich bete jeden Tag. Und es ist auch etwas, was mir sehr viel Kraft gibt. Und halt keine 20 Minuten, aber ich habe schon meine Gebete am Tag, die ich einhalte.
Was ist so dein Lieblingsding, wo du sagst, das gibt mir irgendwie viel oder das finde ich urschön?
Meinst du...
von der Bibel oder irgendetwas?
Von der Bibel. Ja, es gibt von der Bibel viele, viele, viele Zitate, viele Verse, die mir sehr viel Kraft geben. Ein wichtiger Punkt ist, was ich mir tätowiert habe, ist Philipper 4,13. Da steht, durch Jesus Christus, durch die Kraft Gottes kann ich alles schaffen. Und das ist halt ein Punkt in meinem Leben, den ich auch lebe und auch so denke, dass es nichts gibt, was ich nicht schaffen kann. Ja. Man muss halt nur den Glauben haben und man muss bereit sein, richtig zu glauben.
Ja, das ist spannend. Das ist voll der Motivationsspruch. Der war ja Motivation Speaker eigentlich.
Ja, ich glaube, David Alaba hat das auch.
Ja,
das stimmt. Bei ihm auch ein Zitat.
Ja.
Und ich finde, wenn man die Religion lebt, kann man nichts falsch machen.
Ja, finde ich.
Stehen viele gute Dinge drinnen, wenn man danach lebt, versucht danach zu leben.
Vor allem, es gibt so ein bisschen Hoffnung, oder?
Ja.
Also ganz ehrlich.
Ja, in der heutigen Zeit ist das, glaube ich, für mich die einzige Hoffnung.
Ja. Dass vielleicht doch jemand Erbarmen hat da oben und die Leute irgendwas beibringt.
Ja.
Ja, Org, du hast schon erzählt, also du hast Fußball gespielt, du hast mit 12 Jahren richtig angefangen zu boxen. Das heißt, du hast Boxen wahrscheinlich geschaut, als in der Kindheit auch mit deinen Eltern vielleicht ein bisschen.
Also wie gesagt, mein Vater war selber Ringer.
Ja. Wieso bist du nicht Ringer geworden? Ich meine, Ringen ist schon
auch cool. Wir waren in Österreich und mein Vater hat mich dann mal in eine Ringerschule gebracht und hat gesagt, das hat nichts mit Ringen zu tun, was ich hier sehe, weil er war selber auf einem sehr hohen Niveau in der Sowjetunion.
Okay.
Da hat er gesehen und hat gesagt...
Hat dein Handpasch wahrscheinlich noch nicht getroffen.
Nein, das ist lang her. Also mein Vater hat mich Ringen gebracht, das war 2000 oder so.
Okay.
Also ich glaube, da war der Handpasch noch nicht als Ringertrainer tätig.
Ja.
Ich habe selber mit ihm noch nie gesehen, aber ich habe viel von ihm gehört, dass er sehr gut ist.
Ja.
Und dann hat mein Vater gesagt, mach das Boxen, da bin ich, also Kickboxen als erster, ja. weil war auch näher bei uns, gleich um die Ecke und dann Boxen. Ja. Ich bin dann beim Boxen geblieben, weil da waren, habe ich halt, wurde mein Talent, würde ich sagen, erkannt mhm. und dann gefördert und dann und die, bin ich da
die,
geblieben.
Die Ohren bleiben schöner.
Ich sehe es für meinen Vater. Mein Vater hat voll Ringerohren. Ja. Also richtige Ringerohren.
Machen die eigentlich Probleme im Alter, die Ringerohren? Außer, also, dass man vielleicht die Ohrenhörer nicht mehr reinbringt?
Genau, das ist, ich wollte sagen, wenn mein Vater versucht, so Musik zu hören, um abends sich was anzuhören, dann kriegt der Hörstöpsel schlicht rein. Das ist, glaube ich, der einzige Punkt, der ihm stört ein bisschen.
Ja. 2014 hast du der Staatsbürgerschaft bekommen.
Genau.
Ich habe schon gemerkt, Armenien bedeutet da extrem viel, obwohl du selbst eigentlich nie wirklich dort gelebt hast.
Nein, ich habe 2014 wurde ich eingebürgert. Genau. Mhm. Dazu da wurden, glaube ich, damals 22 Leute eingebürgert mhm. in Österreich, die sportlich.
65 Leute
oder 65,
21 Sportler.
Genau sowas, ja. genau. Sorry.
Unter anderem auch die Alexandri-Schwestern, die jetzt ja total erfolgreich sind im Synchronschwimmen.
Genau,
und es Weltmeisterinnen.
Wurden. Genau, 21 Sportler, einer davon mhm. war ich und ja. Gott sei Dank, ich habe damals die Staatsbürgerschaft bekommen und somit habe ich dann kurz, weil davor hat man ja nicht an Weltmeisterschaften, Europameisterschaften teilnehmen genau, können, ja. an Großereignissen und danach wäre halt das Ziel Olympia gewesen, mhm. aber dann ist halt leider mit der Schulter das Problem gekommen.
Scheiße.
Und danach habe ich halt, nachdem ich dann Verletzung weg war, habe ich dann mit Profiboxen schon begonnen, weil nochmal warten 4 Jahre hätte sich nichts ausgezahlt, das wäre zach.
Das ist zach. Und vor allem Profiboxen kriegst du halt doch Geld.
Ja, Profiboxen kriegt man Geld und ich muss sagen, es ist auch ein bisschen ein anderer Sportart. Mhm. Also Amateurboxen und Profiboxen kann man nicht vergleichen. Das sind zwei Paar Schuhe.
Was gefällt dir besser?
Profiboxen. Das Profiboxen, ja, definitiv.
Weil es weniger, also härter ist und weniger lang?
Es ist härter. Das Profiboxen ist härter.
Ja.
Und das Amateurboxen ist halt auf 3x3 Minuten. Da kann man so den Gameplay, da kann man den Kampf nicht richtig aufbauen. Und beim Profiboxen ist es halt so, du siehst halt so, bei manchen Kämpfen sieht man, dass sie bis zur 4. Runde einer ab der Favorit ist.
Ja.
Und dann ab der 4. bricht er weg und der andere gewinnt den Kampf. Ja. Da sieht man richtig, dass man taktisch das Ganze angehen muss und da schon noch mehr das Durchhaltevermögen und die Härte und die Stabilität im Kopf, dass man im Mindset einfach stark genug ist, da durchzubeißen, obwohl man harte Treffer kriegt, sieht, dass das halt noch wichtiger wird.
Mir fällt da gerade dieser Boxkampf ein, da hat es einen Boxkampf gegeben, urlang schon her, der ist im Guinness-Buch der Rekorde, der hat 102 Runden gedauert. Kannst du dir sowas vorstellen?
Das ist Wahnsinn. Ich habe mal gelesen, also, dass die damals 48 Runden gekämpft haben, so zu Mohammed Ali-Zeiten, oder nicht 48, sondern 24 Runden.
Ja, yeah, genau.
Wo ich sage, Respekt.
Das ist unglaublich, oder?
Respekt. Die Kondition, die du brauchst für... Ja.
Und dass
24 Runden, ist, und dass du noch frisch bist. Ja. Ja, deswegen sind die Boxer früher so früh gestorben, weil so viele Schläge auf den Kopf zu kriegen. Vor allem und die Handschuhe waren noch ein bisschen anders.
Ja, genau, das war ein bisschen, das war ja Beton, was die da gehabt haben,
schlimm,
ganz ehrlich.
Das ist schlimm. Also der Boxen hat sich weiterentwickelt, Gott sei Dank.
Ja, finde ich ja spannend. Naja, ein Thema, das ich unbedingt eigentlich noch ansprechen möchte. Aber zuerst wollte ich noch fragen, wie es da so geht mit die Wiener. Die Wiener Grantigkeit. Ist das etwas? Stört dir das? Ist das etwas, das da wurscht ist?
Nein, ich ignoriere das, ehrlich gesagt.
Ja.
Ich ignoriere das. Ich nehme es mit Humor.
Hast du angepasst?
Ja, ich nehme es mit Humor.
Ich habe mir angepasst.
Ich nehme es mit Humor. Ich lasse mich da nicht verleiten. Du meinst, wenn die Leute ein bisschen grantiger sind?
Ja.
Ich nehme es mit Humor.
Ey, das für Ding, mich färbt das voll ab. Also wenn jemand mich voll anpisst, dann bin ich ja voll angepisst.
Ja, ich verstehe es voll. Also ich kriege so manchmal... ein bisschen mehr zu spüren, ich glaube, durch das Aussehen, wenn man ein bisschen Bart hat und dunkle Haare und kriegt man schon ein paar Mal so, vor allem von den älteren Leuten.
Echt?
Ja, merkst schon. Und dann, wenn's, ja, aber wenn es dann denen, ich nehme es dann mit Humor und komme dann denen entgegen und sprich super Deutsch, die schauen dann zurück und denken, ja, der kann Deutsch sprechen. Und dann sind sie meistens.
Ja. Heftig, da darf ich mich gar nicht aufregen, weil es als Österreicher.
Nein, ich. Sicher, man begegnet manchmal Idioten.
Ja.
Da muss man halt drüber.
Also schwierig, oder?
Versuche nicht meine Nerven wegen solchen Leuten kaputt zu machen. Ja. Das müsste man den ganzen Tag.
Ja, ich bin mal nach Weihnachten nach Wien gekommen und war schon 6 Stunden Zugfahrt von Kärnten nach Wien. Du hast dann Hunger, du bist müde, du bist angepisst, es war nach Weihnachten und siehst der Familie jetzt ewig lang nicht mehr und dann komme ich zum Vapiano, 20 Minuten fast, bevor es zugemacht hat, beim Westbahnhof, komme rein und wollte halt noch irgendein Risotto mitnehmen als Abendessen Und sie schnauzt mir und sagt so, haben schon geschlossen. Ich so, Alter, du hast nur mindestens eine Viertelstunde offen. Tresotto dauert 5 Minuten zu machen beim Vapiano. Ich meine, sorry, aber gell. Okay. Und sie so, na, ist schon zu spät, das geht sich nicht mehr aus. Und ich so, aber ich habe einen Hunger. Und ich so, das geht sich nicht mehr aus. Was schlecht, ich weiß. Und ich habe mir schon gedacht, Alter, was das? Wann ich nicht so wenig Energie
kaputt. Ich pack's meine Box aus.
Ich hätte meinen Koffer dort drüber gefetzt.
Wenn ich Hunger habe, bin ich auch angepisst. Ja, das definitiv.
Das ist so schlimm.
So, wenn ich auf Diät bin oder vor den Wettkämpfen und jemand kommt mir blöd. Stimmt. Da komme ich auch blöd zurück.
Heftiger, aber sonst. Ja, ganz, ganz schlimm. Also ich halte das nicht aus.
Das ist schon schlimm.
Drei voll durch. Ey. Hast du auch die jetzt in letzter Zeit aufgeregt hat, wo ich gesehen habe, dass sie das irgendwie total beschäftigt, ist eigentlich ein politisches Thema, über das wir eigentlich total wenig sprechen im Podcast, weil es ja nur um Sport geht. Mhm. Aber du hast schon erzählt, Bergkarabach ist etwas, das dir ein bisschen am Herzen liegt, durch deine Familie.
Ja, die Situation dort ist momentan sehr angespannt.
Und etwas, das sehr komplex ist. Ich habe versucht, mir einzulesen, ich habe Videos angeschaut, aber dieser Konflikt, es sind Menschen in Bergkarabach, die einfach von der Außenwelt abgeschnitten sind, schon seit Weihnachten. Diese wichtige Straße, wo jeder ein- und auskommt.
Der Latschen-Korridor,
Genau, diesen, wie heißt das nochmal?
Aserbaidschan. Mhm. Also die haben das...
Der Korridor.
Latschen-Korridor.
Mhm. Den wurde, hat Aserbaidschan.
Den haben die Aserbaidschaner blockiert quasi, dass da keine Lebensmittel, keine Medikamente,
gar nichts
durchkommt. Und die Leute sind halt seit 9 Monaten
am Verhungern.
Die haben halt von den Dingen gelebt, die sie dort hatten, was zur Verfügung hatten. Und jetzt vor, ich glaube, 5 Tagen hat Aserbaidschan einen Angriff auf das Gebiet gestartet, was hauptsächlich von Armeniern bewohnt wird, wo 120.000 Armenier leben, 30.000 davon Kinder. Und hat die Hauptstadt angegriffen mit Raketen, also mit schweren Waffen. Und das Ziel ist es halt, die Leute von dort rauszubekommen.
Mhm.
Und was dort gerade passiert, ist einfach unmenschlich.
Ja.
Also,
und die haben ja schon einen Genozid hinter sich.
Ja, Armenien hat 1915.
Mhm.
Armenien ist halt ein Land, ist das erste christliche Land, was den Christentum angenommen hat, ein sehr altes Land.
Und dort ist, in Bergkarabach, ist das Alphabet von euch entstanden.
Genau, in Bergkarabach ist das Alphabet von uns entstanden. Dort ist ein Kloster aus dem 4. Jahrhundert, also ist 1600 Jahre alt. Dort entstanden, da ist das armenische Alphabet entstanden, wurde das armenische Alphabet von Mesrop Mashtots, das ist der das Alphabet geschrieben hat, das erste Mal gelehrt, so quasi in der Schule. Somit sieht man, dass da Armenier gelebt haben, schon Jahrtausende, von 1600 Jahre. Und das Gebiet ist halt durch die Sowjetunion damals, nach dem Zerfall der Sowjetunion, hat damals der
Stalin
hat das aus, es wurde einfach, also das Gebiet war so, es hätte zu Armenien.
Genau, und er hat auch kurz gesagt,
es gehört zu Armenien. Das gehört zu Armenien, weil dort leben nur Armenier, 120.000 Armenier, also dort weniger, aber haben sehr viele hauptsächlich Armenier gelebt, und der hat auch gesagt, das gehört, wird zu Armenien geschrieben, und dann 2 Tage davor auf einmal hat er sich entschieden, na, das wird Aserbaidschan zugegliedert.
Weil sie mit der Türkei ja gute Verhältnisse gehabt haben.
Genau, und sich die Verhältnisse nicht kaputt machen wollten.
Was eine Frechheit ist einfach.
Ja, das zeigt so wenig Rückgrat. Am Ende sieht man halt, dass die armen Leute darunter leiden.
Ja, genau.
Und dann ist halt damals 1992 nach dem Zerfall ist ein Krieg dort ausgebrochen, wo die Armenier halt gesagt haben, wir gehen da nicht weg.
Mhm.
Wir leben hier seit Jahrhunderten. Und da ist halt ein Krieg ausgebrochen mit Aserbaidschan, welches dann Armenien halt gewonnen hat.
Mhm. Wie lange hat der Krieg gedauert?
Ich glaube 3 Jahre. Es war ein langer Krieg, sind auch viele Leute verstorben.
Ja.
Und danach war halt bis 2020 Stille, würde ich jetzt nicht sagen, nicht kein Krieg. Es sind immer Schüsse gefallen, aber es ist jetzt kein richtiger Krieg ausgebrochen. Und 2020 hat Aserbaidschan dann das Gebiet angegriffen mit schweren Artillerie, mit Hilfe von der Türkei, mit neuen Waffen.
Weil also 2020 war
es? 2020, genau. Also vor 3 Jahren.
Ja.
Und bei dem sind um die 6.000 Leute ums Leben gekommen.
Und das auch noch im Olympischen Jahr. Frieden eigentlich.
Es hat 44 Tage gedauert, der Krieg.
Ja.
Und in 44 Tagen sind 6.000 Armenier ums Leben gekommen. Auf aserbaidschanischer Seite auch. Weil die halt die Seite waren, die angegriffen hat.
Mhm.
Und Aserbaidschan hat den Krieg gewonnen. Die wurde dann Kapitulation von Armenien. Und da war halt, hat Russland Friedenstruppen reingebracht in das Gebiet, die eigentlich für die nächsten 5 Jahre schauen sollten, dass in dem Bereich, in dem Gebiet die Leute miteinander leben, dass die Armenier nicht unterdrückt werden oder umgebracht. Und ja, jetzt ist vor 5 Tagen wieder, also erstmal die 9 Monate, wo sie kein Leben, kein Lebensmittel bekommen haben, gar nichts. Ja. Die Welt einfach weggeschaut, einfach ignoriert.
Unglaublich eigentlich.
Das hat man nichts in den Medien gesehen, nichts gelesen, als wäre es niemanden interessieren. Und jetzt vor 6 Tagen hat der Angriffskrieg begonnen. Und die Situation ist dort schlimm. Ich kriege teilweise Videos, wo ich mir denke, sind das Menschen, die sowas aufführen? Ich könnte nie, egal wer das ist, ich würde nie ein Kind angreifen, niemals eine Frau angreifen, niemals ein Kind misshandeln oder eine Frau, wenn ein Krieg ist, ich sage immer, wenn ein Krieg ist und ein Mann steht vor dir und der haltet dir eine Waffe auf den Kopf, dann bist du halt gezwungen dazu reagieren und schießt halt zurück, ist halt auch nicht richtig, aber wenn ein Krieg ist, dann ist es ein Teil, du musst dich verteidigen, aber niemals eine Frau oder ein Kind oder eine Frau vergewaltigen, das ist einfach unmenschliche Dinge, die dort gerade abgehen und das wird halt von der Außenwelt gerade
völlig ignoriert.
Dort gibt es halt Kinder, die jetzt in den Tagen geboren sind und die haben keine Lebensmittel. Die sind auf den Feldern leben gerade die Leute. Also ich sehe da Bilder und meine Frau hat dort eine Freundin, die halt in der Region lebt.
Wirklich?
Und sie hat sich mit der gehört, sie sagt, wir sind im Keller.
Ja.
Die sitzen im Keller und warten halt gerade, also verstecken sich vor den aserbaidschanischen Soldaten, warten halt, bis jemand da eingreift, dass sie da einfach raus will. Die haben Angst, einfach da rauszukommen.
Boah.
Haben weder Essen dort noch irgendwas. Die Männer sind halt unterwegs, sie sind draußen irgendwo und die Frauen sitzen im Keller. Ganz schlimme Situation dort.
Wie kann man so leben?
Ich verstehe nicht, wie sowas durchgelassen wird. Man sieht halt, was ich nicht verstehe, ist die Doppelmoral. Weil in der Ukraine passiert auch gerade Krieg. Der Krieg zwischen Russland und Ukraine und da setzen sich halt alle ein, aber das gleiche passiert auch dort gerade und setzt sich keiner ein und der Grund dafür ist, dass über Aserbaidschan russisches Gas nach Europa kommt und da sieht man einfach, dass die Deutschen, dass einfach die Leute egal sind, sondern es geht einfach nur ums Geld und
bei der Ukraine hätte man halt eben die ganze Weizen und alles gebraucht, Lebensmittel.
Genau.
Und deswegen müssen wir uns da ein bisschen mehr einsetzen, weil
Du verstehst mich. Was ich hasse, ist einfach Doppelmoral. Wenn man das eine sagt und das andere macht. Wenn man gerade lebt, dann muss man in jeder Situation gerade leben und dann nicht schauen, okay, habe ich da Vorteile und wenn ich da Vorteile habe, bin ich ruhig.
Das ist unglaublich, gell?
Jetzt in der Ukraine, die ganze Welt ist aufgestanden und hat geredet, aber das Gleiche passiert gerade in Armenien. Das passiert gerade mit unschuldigen Kindern, Frauen, Männern, alten Leuten, die einfach nicht gehen können und ihre Häuser verlassen müssen. Mhm. Jetzt rausgehen und die wissen nicht, ob die in Armenien heil ankommen können, weil die Frau kann sich nicht bewegen, die ist 90 Jahre alt. Die wird irgendwo zurückgelassen.
Ja, 100 Pro.
Das ist schlimm.
Ich kann mir das anfangen. Vor allem heutzutage.
Ja, solche Situationen nehme ich halt mit. Ich bin gestern echt im Bett gelegen und habe wieder über das Thema nachgedacht. Ganz schlimm. Vor allem, wenn es da Kinder sind, die 3-4 Jahre alt sind, die nicht wissen, was da gerade abgeht. Weil 2020 ist ein Krieg ausgebrochen und viele Kinder haben schon ihre Väter verloren. Es sind halt 6.000 Menschen gestorben und ich habe mich sehr mit dem Thema befasst, weil ich dort Leuten helfen wollte und auch teilweise getan habe, so viel ich konnte. Und da hast du halt Lebensgeschichten, wo der Vater auf einmal tot ist, den gibt es nicht mehr. Dann ist die Mutter, die muss 3 Kinder durchfüttern. Und jetzt, nach dem Ganzen, verlieren die ihre Wohnung. Der Vater ist dort irgendwo begraben in Arzach, in Karabach. Müssen es den zurücklassen und irgendwie fliehen, aber wissen nicht, ob die in Armenien heil ankommen. Mhm. Das nächste Problem ist ja, die haben den Latschin-Korridor jetzt geschlossen.
Ist völlig zu, für alle.
Ich weiß nicht, ob sie es jetzt geöffnet haben, weil es ist gestanden, dass die EU angefordert hat, dass das geöffnet werden muss, weil da ein Genozid stattfindet gerade, Menschen aushungern. Aber der ist gerade zu, mein Wissensstand nach. Und die Leute kriegen keine Lebensmittel und die werden es bis zur letzten Sekunde zulassen. Und das ist schlimm, dass heutzutage sowas stattfindet.
Ja, und vor allem, dass man nichts macht, obwohl man eigentlich schon was machen könnte.
Ja, ich sag's mal so, ich hab letztens eine Dokumentation angeschaut von einem Historiker, der hat so geredet über den letzten Völkermord an den Armeniern. Mhm. Und er sagt halt, das ist ein Völkermord gewesen, da wurden 1,5 Millionen Armenier auf skrupellose Art und Weise umgebracht, denen würden die Köpfe abgehackt und so weiter. Ich sag immer, ich bin ein Mensch, Das ist damals vom Osmanischen Reich durchgeführt worden. Ich habe kein Problem mit den Türken.
Ja.
Das ist für mich, das ist, was die Vorfahren gemacht haben,
das ist schon wurscht,
das ist schon passiert. Ja. Aber man muss bereit sein, dass man die Geschichte aufarbeitet, dass man sagt, okay, es hat stattgefunden, wir machen es jetzt besser, wir leben jetzt friedlich zusammen. Und wenn jetzt in dem Jahr wieder sowas passiert, dann siehst du, dass die Leute einfach von der Geschichte nichts gelernt haben und das Ganze sich einfach wiederholt.
Voll, und das spaltet.
Und das spaltet die Leute natürlich.
Ja. Und so viele, die immer sagen, na, für was Geschichte, das ist ja eh schon alles vorbei, braucht kein Mensch. Und ich denke mir so, schau es dir einfach an.
Schau, was Hitler aufgeführt hat damals. Ja. Es ist genau das Gleiche, passiert jetzt. Halt nicht in Gaskammern, aber die Leute werden einfach eingesperrt, denen wird nichts zu essen geben, die kriegen keine Medikamente, Babys, die gerade geboren sind.
Ja.
Wenn es hier ins Spital geht, meine Frau hat ein Kind bekommen, das Kind hat wir waren 3 Tage im Spital, hat alles bekommen.
Ja.
Die liegen dort herum.
Ja.
Dort gibt es kein Spital, gar nichts. Wurden irgendwie entbunden und liegen jetzt in den Schoß von der Mutter.
Ja.
Das ist schlimm.
Keine Hygiene, gar nichts.
Gar nichts. Die Situation ist einfach ganz schlimm dort.
Wahnsinn.
Ich hoffe, dass sich das bessert.
Ja. Gibt es irgendetwas, wie man helfen kann?
Ich glaube, jetzt momentan kann. Das Einzige, was man machen kann, ist einfach das Thema ein bisschen präsent machen, dass die Welt das sieht. Weil, wie gesagt, Hilfsgüter stehen ja stehen mehrere Tonnen Lebensmittel, Medikamente, alles, die werden einfach noch nicht reingelassen momentan.
Müssen sie es mit Paragleiter rein, von oben über Luft irgendwie runterfallen lassen, aber es ist schwierig.
Ich hoffe, dass die EU und der Westen eingreifen werden. Russland hält sich halt momentan sehr raus. Das Thema einfach gegessen wird, dass die Menschen einfach überall auf der Welt friedlich zusammenleben können. Egal, ob es jetzt ein Armenier ist, ob es ein Österreicher, Deutscher, Türke, Aserbaidschaner, sollen einfach friedlich zusammenleben. Es soll nicht unnötiges Leid angetan werden, weil keiner will das Blut von Kindern auf den Händen haben. Wenn man da drüber schaut und das befürwortet, dann pickt das Blut auf den eigenen Händen.
Ja, stimmt. Und vor allem ist die Zukunft immer die Generationen
Es wird nicht besser werden. Das wird nicht, wenn man nichts dagegen unternimmt und keinen Frieden reinkriegt, wird das immer ein heikles Thema sein. Es wird immer Hass gegenseitig sein, wenn man das Thema nicht aufarbeitet. Es ist nun mal so.
Ja, hoffentlich wird es besser.
Ja, ich hoffe.
Passt. Du, es war echt mir eine Freude, mit dir zu plaudern.
Es hat mich gefreut.
Viel wieder dazu gelernt. Ja, vielleicht können wir da irgendwas machen, dass die Leute ein bisschen mehr drüber sprechen, über das ganze Thema vor allem.
Ich hoffe.
Ja, du gibst uns Bescheid, wann der nächste Kampf ist.
Auf jeden Fall.
Und ganz viel Erfolg weiterhin.
Dankeschön.
Schreib mal, wenn du in Los Angeles bist.
Auf jeden Fall. Cool. Ich melde mich bei euch.
Ja, passt. Ciao. Alles Gute weiterhin.
Danke, tschüss.
Das war Podcast-Folge 127 mit dem Profiboxer Hovik Gregorian. Auf seinem Instagram könnt ihr immer am Laufenden bleiben und erfährt dort auch am schnellsten alle Informationen zu seinem nächsten Kampf. Wer beim Hovik einmal ein Probetraining machen will, kann sich gerne über den Lions Fight Club informieren und anmelden. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Danke, dass auch ihr diese Woche wieder bis zum Schluss mit dabei wart. Bleibt gesund, viel Energie beim Training und bleibt weiterhin unschlagbar ehrlich.